Also die Netze werden aus dem Wasser gezogen und dann liegen sie erstmal auf dem Schiff rum. Und dann denkst du dir, was jetzt damit? Jetzt hast du den Müll draußen, aber so eine große Mülltonne haben wir nicht. Es wird dann an Land gebracht, in den nächsten Hafen, und dann werden Müllentsorgungsfirmen angeschrieben, ob sie dieses Netz übernehmen würden, um sie zu entsorgen.
Salon 5 in Greifswald.
Hallöchen, wir sind...
Wir sind Kamla
und Luna und wir sind Jugendreporter aus Salon 5 und wir sitzen hier gerade mit dem GRD.
Das ist gar kein Problem. Hallo.
Ja. Wer sind Sie und was ist Ihre Berufung?
Also ich heiße Robert und bin auf der Insel Rügen hier und habe eine Tauchschule, um das allen Leuten mal beizubringen, dass diese Ostsee, die wir hier vor unserer Küste haben, einfach ein Tauchrevier ist, das wir alle gerne erleben können und nicht unbedingt weit, weit wegfliegen müssen.
Wie kommen Sie dazu und wieso machen Sie überhaupt diesen Beruf?
Ja, wie wir alle mal jung waren, muss ich jetzt mal sagen, ihr seid ja noch jung, ich vor 20 Jahren entdeckt habe, das Schnorcheln macht mir Spaß, ich bin irgendwo in Ägypten und ich sehe bunte Fische. Und sag, das muss doch mehr gehen. Ich sehe unten Taucher langtauchen. Mhm. Und ich renne rüber, wie ich vom Schnorcheln raus bin, um mir eine Flasche auf den Rücken zu montieren und merke, wie schwer die ganze Sache ist, aber im Wasser so schwerelos sein konnte. Und dann tauche ich ab und habe eine neue Welt entdeckt. Und dann komme ich zurück nach Hause auf die Insel Rügen und denke mir, das muss doch auch zu Hause gehen. Also habe ich mir die nächste Tauchschule gesucht, um hier auf Rügen das Tauchen zu lernen, um zu gucken, ob ich hier auch tauchen kann. Und habe mich in die Ostsee verliebt, vor meiner eigenen Haustür so ein schönes Gewässer zu haben. Und habe diesen Beruf dann einfach entwickelt, indem ich da dran geblieben bin. Und so, wie man das so macht, wenn man ein Jahr mehr reinsteckt, hat man so viel Erfahrung, dass man dann genug Erfahrung hat, das auch anderen Leuten zu zeigen, wie das Tauchen funktioniert.
Cool, das hört sich sehr, sehr spannend an. Wie lange sind Sie denn schon in Ihrem Beruf oder wie ist Ihr Lebenslauf?
Also ich habe, wenn man es mal zusammenbricht, vor 20 Jahren angefangen zu tauchen. Also ich habe auch lange erst diese Hobby-Tauchszene besucht, also da ein bisschen auf 10 Meter rumgetümpelt, bunte Fische geguckt. Und dann wollte ich aber immer mehr. Ich wollte tiefer, ich wollte mehr Erfahrungen, ich wollte einfach dieses Taucherlebnis weiter auffangen in mir und hatte nachher genug Erfahrung gehabt, dass ich 2010 von meinem Tauchlehrer, wo ich jetzt Tauchen gelernt habe, gefragt wurde, ob ich nicht den Tauchlehrerschein machen möchte. Dann habe ich gleich Ja gesagt und habe das Tauchen dann endlich mal mit Menschen gemacht, die ich nicht kenne, und habe den Tauchguide, wie man es so schön sagt, gemacht und das 5 Jahre lang. Und habe dann so viel Erfahrung gesammelt, dass ich gesagt habe, so jetzt wird Zeit, sein eigenes Baby irgendwie am Start zu kriegen. Und habe meine Tauchbasis selbst eröffnet, um nach meinen Wünschen und nach meinen Willen jetzt dieses Tauchrevier Deutschland hier oben auf Rügen den Gästen nahezubringen.
Aber Sie sind nicht nur Taucher oder Tauchlehrer, sondern Sie sind auch Geisternetztaucher. Was braucht man, um diesen Beruf auszuführen?
Das Wichtigste bei diesem Beruf Geisternetzbergungen ist die Erfahrung. Dadurch, dass ich nun schon so lange die Tauchflaschen mit mir rumschleppe und diese Druckluft atme, habe ich genug Erfahrung gehabt, um bei so einer NGO mich vorzustellen. Ich bin auf die Gesellschaft zur Rettung der Delfine gestoßen. Das ist die NGO, mit dem wir das hier so 4 bis 5 im Jahr auf der Insel Rügen machen, dass ich mich da vorgestellt habe, und die haben gesagt, ja, komm doch mal mit. Dann bin ich da mitgefahren und konnte zeigen, dass ich die Erfahrung mitbringe, um auch eine Gruppe zu führen, und wurde zum festen Mitglied bei der Geisternetzbergung. Durch die Erfahrung, mit viel Flaschen unter Wasser zu arbeiten, die Psyche auch zu besitzen, wenn man bei diesen Netzen unter Wasser ist, schaffen wir immer mehr Erfahrungen, dass man sich mehr zutraut. Und da habe ich jetzt genug schon gesammelt, dass man mich mit in dieses Team eingenommen hat.
Cool. Jetzt haben wir so oft Geisternetze gehört. Was sind überhaupt Geisternetze und wie definiert man halt Geisternetze?
Also Geisternetze sind ja vom Fischfang verlorene Netze. Jeder kennt von uns den Fischkutter, der ein Netz hinter sich herzieht oder das Netz ins Wasser lässt. Ein Fischfanggerät ist das. Dieses wird aber auch verloren von Fischern. Entweder bleiben sie irgendwo hängen, weil sie zu tief die Netze ziehen, oder durch altes Material, was eben einfach so durch Altersschwäche gerissen ist und dann ins Meer fällt. Es treibt dann besitzlos umher und verfängt sich dann an Schiffen, an Steinen oder legt sich auf den Meeresgrund. Dort fängt es aber weiter und fängt Fische, die nicht an die Oberfläche gezogen werden. Und wir kennen alle die Bilder, dass eben auch Wale, Schildkröten und Großtier allgemein sich in diesen Netzen verfangen können.
Das heißt, Geisternetze sind einfach auch eine große Gefahr für die Umwelt und für die Meere, aber auch für den Menschen. Und wie ist der Ablauf einer Bergung von Geisternetzen, um auch auf die Sicherheit der Taucher und des Teams zu achten? Also wie organisieren sie sich?
Also das ist eine lange Kette, bis es zur Geisternetzbergung erst geht. Zuerst wird die Position bestimmt, wo überhaupt was liegt. Wir können nicht einfach losfahren und wo fahren wir jetzt eigentlich hin?
Genau, wie findet ihr Geisternetz überhaupt?
Durch unsere Tauchabenteuer. Wir fahren mit unseren Gästen an verschiedene Schiffe, um sie zu betauchen. Wir tauchen über ganz normalen Land. Wir tauchen einfach alle Reviere ab, die wir hier haben, und stoßen dann auf solche Netze und Netzteile. Dann markieren wir sie diese und geben diese Position, schreiben wir uns auf und fahren dann mit den Kleinschiffen nochmal hin, um das genau zu positionieren, nochmal in die Bücher zu schreiben, um zu sagen, jetzt haben wir ein Netz gefunden. Dann kommunizieren wir mit der NGO, die dann hier hoch in diesen Projekten kommt und sagt, wir gehen jetzt Geisternetze bergen, und dann fahren wir an diese Position, die dann früher mal entdeckt wurde. Und dann geht es dann los, dass wir als Dreierteam, drei Taucher da runtergehen, auf die Tiefe, die immer unterschiedlich ist. Wir waren schon auf 10 Meter ein Netz geborgen, 20 Meter, 30 Meter, 40 Meter. Es hängt halt ein bisschen drauf an, wo es verloren wurde. Und dann bringen wir unter Wasser Hebewerkzeug ran, ja, sowas wie Luftballons kann man sich vorstellen, um diese Netze wieder nach oben zu befördern.
Und haben Sie den Eindruck, es gibt Hotspots für Geisternetze? Also so mal ganz gefragt, einfach so.
Ja, der Hotspot ist das Wasser. Also überall, wo Fischerboote fahren, und sie fahren überall.
Klar.
Überall kann was passieren. Und nicht nur die Geisternetze sind immer das Problem, sondern auch die Angler können Sehnen und Blei unter Wasser verlieren. Also auch im kleinen Stil geht das, dass die Verschmutzung unter Wasser oder die Gefährlichkeit unter Wasser überall gegeben ist. Denn auch so eine Sehne, wenn du da lang tauchst, kriegst du nicht zerrissen, wenn du mit dem Fuß beim Tauchen da reinkommst und kein Messer dabei hast, um dich loszuschneiden. Und das Gleiche ist bei den Geisternetzen. Wenn du denn auf einmal da drinnen bist und du bist verheddert wie ein Wal oder wie ein großes Tier, das nicht mehr leider rauskommt, muss denn der dritte Taucher, der mit im Wasser ist, dafür Sorge halten, dass wir sicher wieder an Land kommen.
Eine kurze Zwischenfrage. Was ist eine Sehne? Also wie stellt man sich das vor? Also
ja, wir alle kennen doch Angeln. Ja, und um eben die Fische rauszuholen, haben wir auf einer Angel eine Spule, wo die Fischersehnen drauf sind. Sowas müsst ihr euch vorstellen. Die Sehnen, die auf den Angeln sind. Ja, und so ein Material kriegst du nicht mit der Hand zerrissen. Und wenn du in sowas unter Wasser gefangen bist, dann hängst du da fest. Und wenn du keine Alternative hast.
Genau. Gibt es eine gefährliche Situation aus Ihrer Karriere, auf die Sie immer noch zurückblicken?
Ja, es ist mir selber passiert, wo zwei Aktionen, die ich erlebt habe, wo das Tauchen für mich sehr gefährlich wurde. Die erste, im Kaltwasser zu tauchen, gibt es dieses Vereisungssituation. Auf 30 Meter Tiefe, wenn auf einmal dein Atemregler, wodurch du Luft bekommst, durch die Taucherflasche, die auf deinem Rücken ist, eine Vereisung ist, wie Eiswürfel, die in deinen Atemregler sind. Und du kriegst keine Luft mehr gezogen, weil das den Atemregler verklebt. Ich ziehe und ziehe und ziehe und merke nur noch Eiskristalle, wie sie in meinen Mund wandern. Und weiß, aus meiner Flasche kann ich keine Luft mehr ziehen. Deswegen ist der zweite Taucher neben mir, den ich ein Handsignal geben kann, bei mir ist was nicht in Ordnung. Ich konnte auf sein System, ein Ersatzsystem zugreifen, dass ich Luft bekommen habe. Das heißt, der zweite Taucher ist auch lebenswichtig. Danach eine Auftauchsituation gehabt, wo ich dann oben wie aus einer Eismaschine mein Atemregler das Eis rausgeklopft habe. Hätte ich einen zweiten Taucher da unten nicht gehabt, wäre da schon das Ende gewesen. Denn eine zweite Sache war, dass ich unter Wasser so hart gearbeitet habe und wenn wir viel arbeiten, verbrauchen wir sehr viel Luft. Wir atmen, schneller, intensiver und habe nicht kontrolliert, wie meine Luft in der Flasche ist. Dann war ich auf einmal bei Null und das darf einem Taucher nicht passieren. Aber das gleiche System war wieder, ich habe meinen Buddy angeguckt, habe ihm das Handzeichen gegeben, meine Luft ist zu Ende. Und ich habe von meinem Buddy wieder Luft bekommen, dass ich eine Auftauchsituation mit ihm machen konnte. Zweimal eine Gefahr, wenn ich alleine tauchen gewesen wäre, hätte mein Ende des Lebens schon bedeutet. Und deswegen gehe ich nie allein tauchen.
Sie haben gerade die Handzeichen erwähnt. Was gibt es denn für Signale, damit Taucher sich kommunizieren können?
Ja, unter Wasser haben wir unsere Hände, wie auch über Wasser ihr signalisiert könnt. Wenn du jetzt deine Freunde ranrufen willst und sie sind weiter weg, winkst du sie entgegen. Wenn du dich aufmerksam machen möchtest, wedelst du die über deinen Kopf umher. Wenn du ein Tier siehst, was verendet ist, dann reichst du meist nur über deinen Hals, streichst du hin und her und meinst, der ist tot. Ja? So, es gibt Handzeichen unter Wasser, die zahlreich sind, die ich jetzt nicht so alle beschreiben möchte. Aber dass ihr euch vorstellen könnt, was Handzeichen sind, macht ihr die ganze Zeit auch über Wasser. Diese gibt es auch unter Wasser.
Okay, cool. Dann wollte ich einmal fragen, also wo Sie gerade auch die ganzen Storys erzählt haben, wo es halt knapp wurde, haben Sie dann auch irgendwie auch Hürden in Ihrem Beruf oder kam es zu Konflikten?
Konflikte?
Nein, Konflikte. Also,
da möchte ich sagen, Konflikte gab es nicht, weil wir alle das gleiche Ziel verfolgen. Dass ich bis jetzt noch nie auf ein Problem mit anderen Menschen gestoßen bin, wenn wir zusammen ein Projekt angefangen haben.
Das ist eigentlich sehr gut, also das freut einen zu hören. Aber ja, wie ist es mit den Geisternetzen? Wie werden sie recycelt? Wer bewahren die sie auf? Was passiert mit denen, wenn sie sie einsammeln?
Also die Netze werden aus dem Wasser gezogen und dann liegen sie erstmal auf dem Schiff rum. Und dann denkst du dir, was jetzt damit? Jetzt hast du den Müll draußen, aber so eine große Mülltonne haben wir nicht. Es wird dann an Land gebracht, in den nächsten Hafen und dann werden Müllentsorgungsfirmen angeschrieben, ob sie dieses Netz übernehmen würden, um sie zu entsorgen. Das Problem ist so, dass es nicht so viele machen. Und durch das neue Upcycling-Programm, was man eben in unseren Ländern jetzt so erfahren kann, gerade auch Deutschland ist damit dabei, dass Armbänder zum Beispiel gemacht werden, Halsketten. Es werden aber auch schon Kleidung hergestellt. Ich habe Flossen, die aus Upcycling-Geisternetzen gemacht werden, gesehen. Also es wird sehr viel Upcycling betrieben, dass die Netze jetzt auch ein zweites Leben bekommen.
Das ist sehr positiv, aber was gibt es eigentlich für Arten an Netzen? Also woraus bestehen die und was gibt es für Netze?
Ja, also unsere Netze, müssen wir sagen, das sind ja Altlasten, die aus verschiedenen Materialien zusammengestellt sind. Ein Netz ist ja nicht immer ein Netz. Ein Netz beinhaltet Blei, ein Netz beinhaltet Draht, ein Netz beinhaltet Plastikteile. Ja, und dieses Plastik löst sich im Meer auf, das wir alle kennen, und zu Mikroplastik wird. So Sehnen sind auch Plastikteile. Ja, also das Material ist so vielfältig. Wir haben da baumwollgebundene Netze, wir haben Polyesternetze. Es ist so reichhaltig an verschiedenen Materialien, die auf unsere Natur wirken, dass man eine ganze A4-Seite zusammenbekommt, was für Materialien da unten im Netz verbaut sind.
Und ein Großteil dieser Materialien wird aber auch einfach dann im Meer verteilt, richtig? Also die meisten, also die größte Gefahr ist dann auch einfach die ganze Mikroplastik, die in den Fischen und im Meer landet, oder?
Die Mikroplastik wissen wir heutzutage durch Studien, dass das Mikroplastik in den Meeren umhertreibt, dann von Fischen aufgenommen wird und wenn wir dann auch noch Fische essen, die wir dann angeln, dass auch dann irgendwann in einem menschlichen Körper ist. Ja, also der Weg des Mikroplastiks zieht durch die Luft, zieht durchs Meer, zieht vielleicht schon um den einen oder anderen Körper, der Fisch gegessen hat.
Das hört sich auf jeden Fall nicht so ganz gesund an, würde ich sagen. Gibt es denn noch andere Standorte und Organisationen, die auf Geisternetze hinaus sind? Und wie ist das eigentlich so weltweit?
Ja, also weltweit sieht man sehr viele Projekte. Wir in Deutschland machen das jetzt mit der Gesellschaft zur Rettung der Delfine. Aber wir kennen auch alle Sea Shepherd, die hier in der Ostsee was macht. Wir kennen den WWF, die hier Geisternetze bergen. Ich muss jetzt so Mission Erde, kann ich auch sagen, Robert Mark Lehmann, wenn ihn einer kennt, der ist auch hier oben mit seiner Organisation und bergt das Geisternetz hier mit uns. Das heißt, dass wir in Deutschland auch gut der NGOs und auch Vereine haben, die sich hier kümmern. Ich weiß, dass auch an der ganzen Küste lang, ob wir jetzt nach Fehmarn fahren, um da Tauchschulen zu sehen, die sich darum kümmern. In Kiel gibt es Organisationen und Vereine, die sich darum kümmern. Eckernförde kenne ich was. Also die ganze Ostseeküste, die wir hier oben haben, gibt es viele Vereine und Organisationen, die sich um die Geisternetze, die ganzen Netzteile und auch den ganzen Müll, den wir im Wasser haben, zu bergen oder zu lokalisieren.
Genau. Wie kann man Vereine wie zum Beispiel den WWF oder andere Organisationen, die eben Geisternetze einsammeln, unterstützen oder sie auch als aufmerksam machen, unterstützen oder sie auch als Privatperson. Also Sie meinten ja vorhin, dass Sie das alles freiwillig machen, was auch sehr beeindruckend ist eigentlich.
Ja, also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Spende kennen wir alle. Die Spende schafft eigentlich, jede NGO hat irgendwo ein Spendenfenster auf ihrer Internetseite, auf Ständen, wo man mal spazieren geht, auf Messegeländen ist irgendwo mal eine Spende. Sea Shepherd macht das auch über Merch, die verkaufen ihre T-Shirts, die verkaufen Taschen, andere verkaufen Rucksäcke und alles wird irgendwo genommen, um ein bisschen ein Teil der Einnahmen für Spenden zu nehmen, um nächste Projekte zu managen. Durch Upcycling-Programme. Ja, wenn jetzt aus Netze zum Beispiel Armbänder gemacht werden, ja, und du kaufst dir jetzt ein Armband, dann investierst du nicht in die Tasche von den Verkäufer, sondern der gibt das als Spende weiter, um das nächste Projekt zu bezahlen. Weil wir brauchen Geld, so blöd wie es ist, weil auch so ein Schiff finanziert werden muss. Und wenn wir mit den großen Kuttern rausfahren, müssen wir da sehr viel Geld in die Hand nehmen, dass er überhaupt losfährt. Und durch solche Projekte wie Spenden und Merch können wir sowas finanzieren.
Und wie ist das eigentlich? Machen das viele ehrenamtlich oder gehen die da wirklich so in den Beruf? Und was braucht man dafür eigentlich? Also braucht man eine Ausbildung dafür, ein Studium, sowas halt?
Also der Taucher, der braucht natürlich seine Ausbildung und sein Studium, dass er überhaupt ins Wasser darf. Wenn du an Land hilfst, Die ehrenamtliche Situation, da brauchst du eigentlich nur zwei gesunde Hände, um anzupacken. Ja, das überall werden Leute gebraucht, nicht nur im Wasser, sondern es tut sich ja auch an Land. Ja, Mithilfe ist überall erforderlich. Das kannst du, wenn du es ehrenamtlich machst, freut uns das immer, weil das Geld ja eben nicht immer da ist, um Leute zu bezahlen. Ehrenamtlich machen wir Taucher das auch. Wenn wir gerade für die Geisternetzbergungsfahrten unterwegs sind, wie mit den GRD, dann machen wir das als ehrenamtliche Taucher. Wir wollen dafür kein Geld haben, da wir unserem Planeten etwas geben wollen, zurückgeben wollen, wofür wir kein Geld haben möchten.
Okay, cool.
Was ist Ihr Gefühl für die Zukunft? Also denken Sie, das wird in Zukunft halt noch schlimmer werden, da man das immer mehr überfischen und Geisternetze gibt, und denken Sie, es wird mehr Leute geben, die sich dafür interessieren werden, oder sollte vielleicht auch eine Lösung daran sein, andere Materialien zum Beispiel für Netze zu verwenden? Also wie sehen Sie Ihre Zukunft in dem Bereich?
Ja, in die Zukunft. Ja. Leider bin ich so ein Gegenwartmensch, dass ich in der Gegenwart lebe und die Zukunft nie wirklich mehr ausmalen kann, weil sich alles so schnell ändert. Heute ist es einfacher, durch die ganzen sozialen Medien, ja, like TikTok, Instagram, was es nicht alles so gibt, kann man sehr viel zeigen, ja, mit Bildern, was im Wasser los ist. Das gab es früher nicht. Das heißt also, das Internet sorgt schon für mehr Aufmerksamkeit, muss man schon sagen. Ich sehe auch, dass die Jugend heute, aber auch wie damals, immer für die Natur mehr leisten möchte. Das war aber auch damals schon so, das ist heute so und ich hoffe auch in Zukunft, dass das so sein wird. Von der Netzbergung her, das ist alles, was wir an Netze rausholen, Altlasten aus den 80ern. Ja, es gibt ganz wenig seltene Netze, die jetzt in der Neuzeit verloren worden sind. Also wir waren früher bei 10 Meter Tiefe, wie ich sagte, bei 20 Meter Tiefe, jetzt so sehr tief bei 30 und 40 Meter Tiefe die Netze rausholen, weil wir hier vorne einfach keine Netze mehr haben vor der Insel Rügen. Ja, das heißt, es kommt auch keine nach, das heißt, es verändert sich ja schon. Dann Fischschwärme haben wir auch nicht mehr so viel, dass von 100 Schiffen, die hier gefahren sind, nur noch 3 Schiffe da sind, die hier Fischfang betreiben. Das heißt, wenn wir denen einfach nur ein bisschen Zeit geben, den Fischen, dann kommen sie auch wieder. Ne? Also ich bin positiv, dass die Menschen einfach begreifen, was sie verursachen und andere Wege finden. Aber ich bin genauso negativ, dass sich ein Mensch, so intelligent er ist, auch immer wieder ein bisschen dumm darstellt.
Ja, also wir müssen uns da anschließen mit der Positivität. Das hört sich auch alles sehr nachhaltig und sehr informativ an. Genau, das war es jetzt mit unserem Podcast. Wenn ihr noch mehr hören wollt, dann schaut doch gerne auf Salon 5 auf Instagram und TikTok vorbei. Da heißen wir Salon 5 unterstrich.
Genau, und wir bedanken uns erstmal sehr für Ihre Zeit und für Ihr Interview und sagen Tschüss, bis nächstes Mal.
Ja, danke. Tschüss.
Salon 5 in Greifswald.